Hey Moritz, das nimmt doch einer euch mal den verdammten Lolli aus dem Mund. Der ist ganz schlecht für deinen Blutzucker, Mann.
Und ja? Für die Zähne. Aber der schmeckt so lecker. Boah, Kirsche.
Erst so ein dickes Magnum-Eis reinziehen und jetzt noch den Lolli hinterher. Du sollst dich was schämen. Du weißt doch, dass man davon Diabetes bekommt.
Frank, du hast ja irgendwann recht. Aber ich bewege mich doch so viel. Naja, trotzdem, Diabetes ist echt eine häufige Angelegenheit.
Ja, komm, lass uns über Diabetes reden heute. Ja? Diabetes, Volkskrankheit Nummer 1, ja? Muss man sagen. Ne? Wie viel Prozent Diabetiker gibt es in Deutschland? Nimmt auf jeden Fall zu.
Genau, also Prozent ist immer so ein bisschen schwierig, welche man betrachtet, aber ich kann dir immer sagen, in Millionen das Ganze zu nennen, ist immer fast noch brutaler und wir haben knappe 9 bis 10 Millionen manifeste Diabetiker in Deutschland, mindestens, und das ist schon heftig viel, ne? Kann man ja mal ausrechnen, wie viel Prozent das sind.
Üppig, und dazu kommt nochmal eine ganze Menge Latenter, ja, weil nicht jeder, der Diabetes hat, der weiß es schon. Und über diese schöne, schreckliche Krankheit wollen wir heute ein bisschen mit euch plaudern. Ja, also Diabetes. Erstmal, es gibt mehrere Typen von Diabetes. Ne? Also wenn wir über Diabetes reden, dann reden wir nicht über den Diabetes. Oder man muss ja sogar noch weiter ausholen. Die Leute sagen immer Diabetes, aber es gibt ja eigentlich mehrere Diabeti. Ne? Also ja. Diabetes mellitus, das ist das, worüber wir heute reden. Dann gibt es aber noch Diabetes insipidus und so weiter und so fort. Das lassen wir jetzt aber heute alles mal beiseite. Diabetes mellitus ist das, worum es um den Blutzucker geht. So, und da gibt es unterschiedliche Typen, habe ich mir mal sagen lassen. Erzähl doch mal, welche unterschiedlichen Typen gibt es da eigentlich, bevor wir mal darauf kommen, was da eigentlich kaputt ist?
Ja, also ist, glaube ich, das Allerwichtigste, erstmal über die Typen zu sprechen, weil sonst entsteht immer viel Verwirrung. Von daher eine sehr gute Einstiegsfrage. Und ich glaube, auf den Punkt bringen kann man, dass es den Typ 1 Diabetes gibt, mal ganz kurz angerissen. Ursache ist der absolute Insulinmangel. Wir haben den
jetzt
Typ
2. Jetzt
muss
ich ja gleich mal reinfahren. Insulin,
ja,
für die Leute, die irgendwie so physiologisch nicht ganz auf der Höhe sind.
Ja,
Insulin,
da.
Was macht Insulin? Und was ist das eigentlich? Insulin, alle reden vom Insulin. Was macht Insulin?
Insulin. Also Insulin ist ja auf den Punkt gebracht, tatsächlich so das einzig wirkliche sogenannte Peptidhormon, welches im Körper den Blutzuckerspiegel senken kann. Das heißt, es ist ein Hormon ausgeschüttet und gebildet aus der Bauchspeicheldrüse kommend, dort aus den endokrinen drüsigen Anteilen, und es ist in der Lage, eben den Zucker aktiv mithilfe eines Insulinrezeptors und einem Glukosetransporters diesen in die Zellen wegzuschaffen, weil sonst wäre unser Blut ja ständig überzuckert.
Genau, das heißt, Insulin ist eigentlich nur so eine Art, ja, Türsteher.
Ein Schlüsselchen,
ja, also jemand, so ein Typ, der sagt, hey, Blutzucker jetzt ab in die Zelle, denn dadurch kriege ich den Blutzuckerspiegel am besten gesenkt, denn das Brutale ist, das Glukose geht gar nicht von freiwillig in die Zellen rein, die muss über Glukosetransporter da reingeschaufelt werden, dazu brauche ich Insulin. So, jetzt gehen wir weiter zurück zum Typ 1 Diabetes. Also der Typ 1 Diabetiker hat kein Insulin. Wieso hat der plötzlich kein Insulin mehr? Also ich meine, kann er nicht einfach verschwinden?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt ja unterschiedliche Theorien, wo letztendlich dieses Problem herkommt. Letztendlich führt aber die ganze Pathophysiologie dahin, dass eben ja die insulinproduzierenden Zellen, und zwar die Beta-Zellen in den sogenannten, und jetzt wird es wieder so ein bisschen tropisch, in den Langerhanschen Inseln, dass dort eben diese Zellen kaputt gehen, wahrscheinlich durch einen Autoimmunprozess. Das heißt, es kommt zur Zerstörung dieser insulinbildenden Zellen. Ja, und dann kommt es irgendwann zum total Versiegen der Insulinproduktion.
Genau, davon betroffen sind meistens auch jüngere Patienten.
Absolut.
Ne? Weil diese Autoimmunreaktion, man vermutet, dass da irgendwie Virusinfektionen mit im Spiel sind. Ne? Also, dass das irgendwie beispielsweise mal eine Virusinfekt fängt und dann dummerweise durch so eine Kreuzreaktion Antikörper gegen diese eigenen Zellen gebildet werden und schwuppdiwupp, ja, habe ich ein Problem, weil die Zellen dann sozusagen langsam zerstört werden. Das kann auch relativ schnell gehen, in kürzester Zeit, ne, wenn die Leute dann plötzlich sozusagen innerhalb von wenigen Tagen Diabetiker und merken dann, ja, plötzlich, was merken die eigentlich? Also mein Blutzucker, ich habe ja keinen Sensor für einen Blutzuckerspiegel im Körper, der mir sagt, hallo, dein Blutzuckerspiegel ist jetzt 120 Milligramm pro Deziliter, sondern an was merke ich das jetzt eigentlich als betroffener Patient, also als Typ 1 Diabetiker, wenn ich plötzlich kein Insulin mehr habe, was passiert denn mit mir?
Ja, also das ist eine wirklich spannende Frage und tatsächlich für alle, die in der Akut- und Notfallmedizin arbeiten, auch wichtig. Und die Patienten, ja, die haben also oft ganz unterschiedliche Symptome. Es gibt natürlich so das klassische Symptom der Harnflut, also eine Polyurie und Polydipsie. Das sind für die meisten Patienten sicherlich so die auffälligsten Symptome. Das heißt,
Polyurie, Polydipsie, das muss ich jetzt
ja,
mal erklären.
Ja, ich erkläre es dir,
also,
Frank,
aber
dafür bin ich
so
ja
so in
hier.
Seiner einer medizinischen Lingo drin, dass ich auch schon, dass mir schon die Ohren schlackern, ja, also Uri, ja, also was ist das denn?
Genau, da steckt ja der Name viel und Urin drin und ist eine eben außerordentlich hohe Urinproduktion. Das heißt, die Patienten müssen extrem häufig Wasser lassen und haben wirklich reichliche Harnmengen, eine wahre Harnflut. Da kommt ja übrigens auch der Begriff Diabetes mellitus her. Und wie gerade schon gesagt, gibt es noch die Polydipsie, auch wieder das Wort viel drin. Und Dipsie ist das Trinken, das Dursten. Und die haben natürlich auch entsprechend der Urinproduktion extremen Durst, trinken sich also wirklich einen Wolf aus der Seele.
Da muss man mal einen kleinen Ausflug mal in die Pathophysiologie machen, nämlich warum kommt es eigentlich dazu, dass ich jetzt so ultra viel pinkele, wenn ich Diabetes habe? Das hat einen ganz einfachen Grund, weil die Glucose, ne, die ich jetzt zu viel im Blut habe, die wird normalerweise von der Niere brav zurückgeschaufelt, weil Glucose etwas, was der Körper eigentlich sparen will. Und dann gibt es eine sogenannte Nierenschwelle, liegt bei etwa 180 Milligramm pro Deziliter, glaube ich, ne? Blutzuckerspiegel.
Ja, ist richtig.
Ne? Ab dann macht die Niere macht dann irgendwie schlapp und sagt dann, nee, das ist jetzt zu viel Zucker, so viel kann ich nicht zurücktransportieren. Und dann tritt der Zucker in den Urin aus. Und weil Zucker, wie ihr alle wisst, eine stark wasseranziehende Substanz ist, ja, sie bindet Wasser in den Nierentubuli und dadurch pinkel ich einfach mehr.
Genau, ja, das mehr ist die Zucker, sogenannte Glucosurie. Ne?
Genau, mehr Zucker bedeutet mehr Harn ausscheiden und der Harn schmeckt dann auch süß. Gut, das macht man heute nicht mehr, aber haben wir früher tatsächlich gemacht. Also früher sind die Leute hingegangen, die Ärzte, die waren auch richtig engagiert. Damals, als es noch keine Labors gab, dann haben die schon mal mit dem Finger in so ein Becherchen gelangt. Einmal Zunge, schmeckt süß. Deswegen Diabetes mellitus, honigsüßer Durchfluss, ja, weil der Zucker war süß, daran hat man halt, der Zucker war süß, schön, ja, der Urin war süß, daran hat man halt gemerkt, da ist was nicht in Ordnung. Da ist Zuckermurin und der gehört da nicht hin. Ja, also Polydipsie, Polyuri. Klingt jetzt erstmal nicht so dramatisch, ne? Ja gut, wenn ich halt mehr pinkle, trinke ich halt mehr alles Roger. Also da muss ja noch ein bisschen mehr am Busch sein beim Typ 1 Diabetes, als nur die Flüssigkeitsbilanz, die da gestört ist, oder?
Ja, natürlich. Also das sind ja die Symptome, die vor allem für den Patienten eben merkbar sind. Aber es passiert natürlich auch echt viel auf der, jetzt kommt wieder ein schönes Wort, metabolisch-endokrinologischen pathophysiologischen Schiene, das heißt durch das Fehlen des Insulins, haben wir natürlich einerseits auch eine extrem hohe Blutzuckerkonzentration, was wiederum heißt, dass Organe, die das so gar nicht mögen, darunter leiden, zum Beispiel eben das Hirn, ja, das ja immer auf eine kontinuierliche optimale Zuckerzufuhr angewiesen ist. Wir haben natürlich Organe, die geschädigt werden können durch den Zucker, wobei das in der Kürze der Zeit oft eben noch nicht passiert. Und ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, den man besprechen muss, ist die Wirkung des Insulins auf das Fettgewebe. Und das ist die sogenannte ungehemmte Lipolyse, die eben stattfindet, wenn das Insulin fehlt. Das ist wahrscheinlich mit das auch durchaus nachher gefährlichste Symptom, was passieren kann. Oder das
genau, die Leute haben zwar zu viel Zucker im Blut, aber sie nehmen ab. Ja,
richtig.
Also es ist ein Gewichtsverlust, der einsetzt. Ja, und es kommt noch zu einer ganzen Menge allgemeinen Symptomen neben diesem viel Trinken, viel Pinkeln, ja, wie Müdigkeit, ich bin antriebsarm, ich fühle mich kraftlos, schlapp. Ja, Haut macht auch sich bemerkbar, verstärkter Juckreiz, kann Sehstörungen haben, ja, die Haut halt schlechter, ja. Also da, das ist eine ganze Menge, ich kriege Dermatitiden, also Hautentzündungen, also ganz übel, es passiert viel. Und dummerweise, wenn das mit dem Blutzucker mal nicht in den Griff kriegt, dann kann es halt auch zu einer Stoffwechselentgleisung kommen. Diabetisches Koma. Kommen wir gleich nochmal zu.
Ja.
Ist also gefährlich und wie du schon sagtest, kann man nicht lange warten, muss man behandeln. Ohne Insulin macht man es nicht lange. Also da ist letztendlich schnelle Therapie gefragt.
Total, absolut. Also unbedingt was für Notfallmediziner, dass man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt.
Gut, und kommt halt auch meistens überraschend, wie gesagt, häufig nach Virusinfektionen dann auf einen zu. So, was kann ich jetzt bei diesen Typ 1 Diabetikern therapeutisch machen? Was ist da mein Vorgehen?
Ja, also das Faszinierende ist ja, dass man die Krankheit einerseits heilen kann, andererseits aber auch nicht heilen kann. Also das heißt, wir können leider Gottes die kaputten Zellen nicht zurückbringen. Also da sind wir noch an einem Punkt, wo wir, außer einer Transplantation einer Bauchspeicheldrüse nicht wirklich was dran machen können. Aber wir können diese ganze Problematik des Insulinmangels natürlich einfach komplett beheben, indem wir vor allem eins machen, nämlich Insulin substituieren. Das heißt, dieses Hormon künstlich zuführen und das Ganze in der Regel parenteral, das heißt sozusagen entweder über die Haut oder über die Vene. Und damit kann man im Grunde diese ganze Kaskade dann wieder in die richtige Bahn lenken.
Warum kann ich es nicht schlucken, Moritz? Warum kann ich Insulin nicht einfach als Tablette einwerfen? Das muss ich jetzt mal erklären. Das wäre doch viel einfacher, diese richtige
Spritzerei. Das wäre viel einfacher. Das ist doch alles lustig. Ja, aber leider Gottes, Insulin ist eben ein Peptidhormon, das heißt, besteht aus Aminosäuren. Und was macht unsere Verdauung mit Aminosäureketten, mit Peptiden? Ja, genau, wir haben Peptidasen, Enzyme im Magen-Darm-Trakt, die leider dieses Insulin zerstören, ganz bewusst und willentlich, damit wir die einzelnen Aminosäuren aufnehmen können. Und leider setzen sich die Aminosäuren dann in der Blutbahn nicht wieder so zusammen. Es wird einfach schlicht und ergreifend verdaut und wird so nicht im Körper erscheinen.
So, weg damit. Deswegen subkutan, ja, SC muss man das Ganze geben. Wobei, wenn ich in der Klinik bin, habe jemanden mit Hyperglykämie, gehe ich, glaube ich, auch hin und mache ein bisschen, Infusion, ne?
Richtig.
Muss ich ein bisschen aufpassen, weil es natürlich sehr potentes Zeug ist. Aber so im Hausgebrauch dann, also Dauertherapie ist denn Insulinsubstitution, muss mir also Insulin spritzen, lebenslang, dummerweise.
So ist es, ganz genau, richtig.
So, dann kann ich ja Insulin, also die Bauchspeicheldrüse, die schüttet Insulin ja nicht so nach, ich sag mal, nach Gusto aus und nach dem Motto, ach, jetzt mal ein bisschen Insulin, mach mal ein bisschen, sondern die wird ja auch gesteuert, ne? Die hat ja entsprechende Sensoren, die den Blutzucker messen ständig in der Bauchspeicheldrüse, um dann sozusagen die richtige Insulinmenge zu mobilisieren. Also wenn ihr, was ich, so einen kräftigen Müsli-Riegel da euch reinschopft mit jede Menge Zucker, dann merkt die Bauchspeicheldrüse, oh, ja, jetzt muss ich mal was tun und schüttelt Insulin aus. So, das habe ich natürlich jetzt an der Spritze nicht, ne? So mal eben. Also das heißt, also die Information, wie viel ich in Insulin ich geben muss, die muss man natürlich irgendwo ein bisschen kalkulieren. Und da wird es auch ein bisschen kompliziert, ne? Also weil das ist nicht so ganz einfach, weil ich darf natürlich auch nicht zu viel Insulin geben. Was passiert, wenn ich zu viel Insulin gebe, lieber Moritz?
Ja, ganz gefährliches Gegenteil von dem, was passiert, wenn man eben Zucker anreichert im Blut, dann kommt es nämlich zu dem Gegenteil der Hypoglykämie, also einem kritischen Abfall der Blutzuckerkonzentration. Vielleicht mal nochmal schnell als Zahl. Normalerweise sollte der Blutzucker irgendwo zwischen 60 und 100 Milligramm liegen im Blut pro Deziliter. Und wenn wir da eben drunter geraten, unter 60, dann kann es eben zu gefährlichen Unterzuckerung kommen, der Hypoglykämie. Also genau das Gegenteil von einer Hyperglykämie, wenn der Zucker nach oben schießt.
Also muss ich jetzt tatsächlich sozusagen gucken, wie ist mein Blutzuckerspiegel? Ja, ich muss ihn also messen. Und da kommt die andere lästige Sache ins Spiel. Ich muss mich nicht nur pieksen, um halt dann Insulin mir zu gönnen, sondern ich muss auch meinen Blutzuckerspiegel regelmäßig messen, um zu gucken, wo stehe ich denn jetzt eigentlich? Also das, was die Bauchspeicheldrüse schön automatisch macht, das muss ich jetzt händisch machen. Dazu gibt es Blutzuckermessgeräte. Ne, unterschiedlichster Art und Weise. Und jüngere Diabetiker, Typ 1 Diabetiker, die, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, da draußen, die haben so einen komischen Patch da am Oberarm. Mhm. Ja, sogenannte Flash-Glucose-Messung. Ne, da ist so ein kleiner Bluetooth- oder WLAN-fähiger Sender dran. Verrückt. Und das ist eine kleine Sonde, die steckt dann im Unterhautgewebe und misst den Glukosespiegel und kann mir dann also kontinuierlich sagen, wie ist dann mein Blutzuckerspiegel und daraufhin kann ich also auch meine Insulinmengen dann entsprechend berechnen. Das ist nicht so ganz einfach, es gibt auch sehr unterschiedliche Insulintherapien, ja, auch sehr unterschiedliche Wirkspektra bei Insulin. Es gibt kurzwirksame, langsam oder langwirkende und mittelwirkende Insuline, also eine ganze Menge von verschiedenen Wirkstoffklassen, je nachdem, wie lange sozusagen die freigesetzt werden oder wie lange die wirken. Und das ist so eine Kunst für sich, eine gute Diabetes-Einstellung. Deswegen gibt es ja auch Diabetologen, die sich diesem Thema widmen, also Endokrinologen und Diabetologen, die dann tatsächlich diese Einstellung dann auch dezidiert vornehmen können. Ja, Typ 1 Diabetes, also insulinpflichtig. Gut, jetzt haben wir noch den Typ 2 Diabetes. Das ist ja ein anderes Ding. Hat eigentlich mit dem Typ 1 Diabetes jetzt mal eigentlich gar nichts zu tun, eigentlich so richtig, ne?
Genau,
außer, dass der Blutzuckerspiegel auch hoch ist.
Richtig, genau. Also die Endstrecke ist ähnlich. Ne? Das heißt, wir haben eine Hyperglykämie, die resultiert. Also Blutzuckerspiegelanstiege, die eben völlig außerhalb der Norm liegen. Aber die Pathophysiologie, die Ursache ist eben eine ganz andere. Ne? Spannend.
So, jetzt also, das sind auch andere, ein anderes Patientengut. Ne? Also wir haben gesagt, Typ 1 Diabetes klassischerweise ein bisschen jünger.
Richtig.
Ja? Und beim Typ 2 Diabetiker ist es ja eher andersrum. Der kommt vom anderen Ende des Altersspektrums. Das sind also eher ältere Herrschaften, die dann mit dem Typ-2-Diabetes aufwarten bei dir in der Praxis? So, wie entsteht jetzt der Diabetes bei denen? Ist das auch diese komische, sind das auch diese komischen Inselzellen da, die langerhanschen Inseln, die du da eben erwähnt hast in der Bauchspeicheldrüse, die da schlapp gemacht haben? Oder was ist bei denen das Problem?
Ja, genau. Also beim Typ-2-Diabetiker ist erstmal wichtig der Begriff Insulinresistenz und das bezeichnet ja im Grunde schon, naja, das Problem ganz gut beim Namen, denn wir haben das Problem eben nicht in der Bauchspeicheldrüse liegen, zumindest nicht in der Anfangsphase der Erkrankung, sondern hier geht es vor allem um eine Nicht-mehr-Wirksamkeit des Insulinrezeptors. Ne? Und das heißt, das Insulin ist zwar noch da, es wird gebildet, unter Umständen sogar in erhöhten Mengen, aber es verliert seine Wirkung und dadurch ja, kommt es nicht mehr zum Einschleusen des Zuckers in die Zellen.
Ja, das ist eine echte Zivilisationserscheinung.
Ja, ne? Total.
Also das muss man sagen, weil dieses Aufkloppen auf die Insulinrezeptoren, das passiert halt vor allen Dingen dadurch, dass ich ständig zu viel Zucker in mich reinprügele, weil wir sind natürlich jetzt auch für ein Leben konstruiert worden, in dem nicht irgendwie die Bonbon-Theke um die Ecke liegt die Eisdiele hinterm Hügel liegt, sondern tatsächlich eher für ja eine relativ sparsame Nummer. Glucose kommt in der Natur in freier Form gar nicht so häufig vor, naja, vielleicht im Honig ja und auch in Früchten, aber das meiste ist halt in Form von Stärke gebunden. Das heißt, es wird eigentlich eher langsam irgendwo freigesetzt. Aber wir in unserer schönen Zivilisationsgesellschaft hauen uns natürlich jede Menge Zucker rein. Und dieses ständige Ausgesetztsein gegenüber Zucker führt halt dazu, dass die Rezeptoren auf Dauer ein bisschen schlapp machen. Das heißt also, was macht der Körper? Der muss immer mehr Insulin produzieren, um quasi das, was er will, nämlich die Glucose da irgendwie in die Zellen zu transportieren, ja, um diesen Vorgang eigentlich zu schaffen, ne?
Richtig, genau. Also der Körper ackert ja erstmal dagegen, insbesondere die Bauchspeicheldrüse hat da ordentlich dran zu schaffen, denn die normale Reaktion ist ja, es kommt mehr Glucose ins Blut. Die Langerhanszellen oder die Beta-Zellen registrieren das, schütten immer mehr Insulin aus. Leider Gottes verändern sich eben die Rezeptoren, weil man muss knallhart sagen, die Zellen sind gesättigt. Ja? Irgendwann sagt auch eine Muskelzelle, die ja somit einer der Hauptorte ist, wo Zucker rein soll. Ja, hier passt nichts mehr rein, ich bin überfüllt, die Speicher sind voll und dann kommt es eben, ja, kann man sich so vorstellen, zu einer Veränderung eher des Schlosses. Der Schlüssel ist noch da, der funktioniert an für sich auch noch, aber das Schloss passt nicht mehr so richtig, es lässt sich nicht mehr umdrehen und dadurch bleibt der Zucker im Blut und kann nicht mehr raus.
Ja, ich habe also ein bisschen anderes Herangehen, also das ist auch, entwickelt sich natürlich auch schleichender, ja, als ein Typ-1-Diabetes, der relativ schnell beginnen kann, ja, gerade so ein immunologischer. Also beim Typ-2-Diabetes ist eher eine Sache, die sich ja über den falschen Lifestyle über Jahre langsam und schleichend entwickelt. Kriege ich gar nicht so mit, ja, wie meine Insulinrezeptordichte da langsam abnimmt und ich halt meinen Insulinspiegel und meine Insulinresistenz da langsam in eine negative Richtung entwickle, sondern ja, ich fühle mich eigentlich ganz gut noch, ne? Zunächst.
Das ist es eben, ja. Ja? Ganz genau. Es gibt ja auch durchaus einen Zustand, den man jetzt für die Kliniker da draußen, den man Prädiabetes nennt. Das heißt, man hat wirklich eine Phase, eine sehr lange Phase auch, die stumm verläuft, wie du schon schön gesagt hast. Das heißt, der Mensch merkt nichts. Und wir haben aber eben schon diese ganzen Veränderungen, die stattfinden. Und wir werden noch kurz drüber sprechen gleich. Das kann man auch messen. Ne? Das heißt, man kann auch Menschen frühzeitig rausfischen, die diese Form, diese Vorform des Diabetes haben, also Prädiabetes.
Ja, das ist ja ein ganz gutes Thema. Lass uns doch darüber mal reden.
Also, ja, klar, gerne.
Also ich meine, Diagnose ist ja eine wichtige Nummer. Also wie kriege ich denn jetzt nun so ein Diabetes Typ 2 raus? Jetzt kommt ein älteres Semester zu dir in die Praxis und sagt, ja, ich muss auch viel pinkeln und ich muss viel trinken. Und was machst du jetzt da diagnostisch erstmal?
Genau. Also das ist wirklich eine ganz, ganz schöne ärztliche Arbeit, weil man kommt relativ schnell mit einfachen Untersuchungen auch zu einer klaren Diagnose. Und natürlich, wie immer, gehört eine Anamnese dazu. Das heißt, ich schaue mir natürlich erstmal an, wie lebt der Mensch? Hat der unter Umständen eine Hyperalimentation, also ein Übergewicht, Überernährung? Ist der viele kurzkettige Kohlenhydrate? Hat der einen Leistungsverlust? Ist der müde? Das klopfe ich alles ab, das frage ich ab. Aber um mal Tacheles zu reden, am Ende ist die Blutuntersuchung das Mittel der Wahl. Und da haben wir eigentlich so zwei große Möglichkeiten, die auch in der Praxis genutzt werden. Und das eine ist natürlich die Bestimmung des nüchternen Blutzuckers. Das ist ja, sage ich mal, mit die sensitivste, also empfindlichste Form der Diagnostik. Das heißt, wir pieksen jemanden morgens, nachdem er Nahrungskarenz hatte. Da muss er wirklich mal 12 Stunden am besten nichts gegessen, nichts getrunken haben und gucken, wie ist der nüchterne Blutzucker. Der sollte bei einem Nicht-Diabetiker unter 100 Milligramm pro Deziliter liegen. Und dann haben wir noch einen Schwankungsbereich. Wenn die Werte höher liegen, dann gibt es noch so einen Graubereich mit erhöhtem Diabetesrisiko. Und dann haben wir aber noch einen zweiten Wert, der eigentlich auch dann in der Praxis großzügig gemessen wird. Und das ist der allbekannte und hochprominente HbA1c-Wert.
Oh, das klingt jetzt total kompliziert.
Das klingt kompliziert,
ja. HbA1c, ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen ausholen. Ne? Weil es gibt nämlich auch sozusagen so, der Blutzucker hinterlässt Spuren, ne? Im Blut. Richtig. Und diese Spuren kann ich messen. Ne? Also weil das Problem ist natürlich immer, wenn ich so eine Einzelmessung mit dem nüchternen Blutzucker mache, das kann natürlich auch mal in die Hose gehen. Ne? Hat lange gehungert, jetzt irgendwie, ne, der nüchterne Blutzucker sieht ganz okay aus. Aber letztendlich habe ich natürlich keine Auskunft darüber durch diesen nüchternen Blutzuckerwert. Wie war der Blutzuckerwert eigentlich vor 2 Tagen? Oder wie war der irgendwie gestern Abend, nachdem er irgendwie sich eine fette Currywurst irgendwie reingezogen hat und dazu 1 Liter Cola getrunken hat? Das sagt darüber relativ wenig aus. Ja? Und deswegen ist dieses HbA1c ist irgendwie ganz gut, weil es ermöglicht so dem Allgemeinmediziner so ein bisschen Detektivarbeit. Ne? Also was ist eigentlich in der letzten Zeit passiert? Und das müssen wir gleich mal ein bisschen erklären. Was ist HbA1c?
Ja, also fantastisch. Ganz kurz ein bisschen weiter ausgeholt. Es gibt die sogenannten AGEs, das sollte man mal gehört haben, nämlich die Advanced Glycation End Products. Und das ist eigentlich nichts anderes als, ja, ich sag mal, alle möglichen Oberflächenproteine, Oberflächenmoleküle, die auf Zellen sind, die von diesem erhöhten Blutzuckerspiegel ja betroffen sind. Das heißt, es kommt zum Anlagern von Zucker. Der Zucker reagiert mit Oberflächenproteinen und beim Hämoglobin, das heißt beim roten Blutfarbstoff, der ja in unseren Erythrozyten drin ist, bei dem passiert eben Ähnliches. Das heißt, die dauerhaft erhöhte Zuckerkonzentration sorgt dafür, dass sich das Hämoglobin verändert. Das ist sozusagen verzuckertes Hämoglobin. Und das ist eben dieses HbA1c. Das heißt, wenn wir nachweisen können, dass der verzuckerte Hämoglobinwert erhöht ist, dann zeigt uns das an, ob und wie hoch der Blutzucker so in den letzten 3 bis 4 Monaten war. Denn das ist die Lebensdauer der roten Blutkörperchen. Und damit misst man eben indirekt die Last an diesen AGEs, an diesen verzuckerten Endprodukten.
Genau. Spannend. Und der sollte normalerweise, um hier mal so einen Referenzwert in den Raum zu nehmen, unter 6% liegen.
Ja, das ist genau, so 5,7 ist sogar die scharfe Grenze, ne? Also wo man sagt, also ab da kann es schon ein erhöhtes Risiko sein. Ne? Man geht immer weiter runter, weil man eben doch weiß, dass gerade diese Frühformen eben doch auch schon früher beginnen. Ne?
Genau, also HbA1c wird wichtiger Wert, kann man so ein bisschen in die Geschichte, in die Blutzuckergeschichte reingucken. Und das lässt man sich natürlich nicht nehmen. Wenn man jetzt so diagnostisch noch nicht so ganz klar ist und sagt, naja, nüchtern Blutzucker so im Grenzbereich und HbA1c ja auch so im Graubereich, dann hast du ja schon eben erwähnt, kann man auch bei Prädiabetikern so ein bisschen auch nochmal nachforschen, ein bisschen auf den Putz hauen. Ne? Also das ist dann dieser orale Glukosetoleranztest, OGTT genannt.
Ja.
Da setzt man sozusagen den Blutzuckerstoffwechsel oder den Zuckerstoffwechsel ein bisschen unter Dampf, ne? Und guckt mal, wie verhält sich das Ganze eigentlich unter Stress. Cola gibt es ja jetzt nicht zu trinken, aber was macht man genau?
Ja, also für mich ein Albtraum, wenn mir jemand den anbietet, dann muss ich immer abwinken und sagen, will ich nicht, aber was macht man? Man gibt eine standardisierte Menge an Zucker, nämlich 75 Gramm in einer Flüssigkeit, die wird relativ rasch getrunken und dann, wie du gesagt hast, setzt man dem Körper eben dieser Glukoselast aus und dann misst man nach einer gewissen Zeit eben die Blutzuckerwerte und dann gibt es auch da klare Zeitintervalle und Blutzuckerspiegel und je nachdem, wenn man die überschreitet, ne, zum Beispiel eben nach 2 Stunden immer noch einen Zucker von 200 Milligramm pro Deziliter hat, dann ist ganz klar, der Körper wird mit diesem Zuckerstress nicht fertig und hat einen manifesten Diabetes.
Genau, so ein Provokationstest. Ne? Also man provoziert den Körper so ein bisschen und sagt mal, jetzt mach mal.
Ja.
Ja, und guckt dann, ob die Reaktion normal ist. Und nicht sehr wichtiger Test, ne, der auch von den ganzen Fachgesellschaften natürlich empfohlen wird, auch Teil auch der Leitlinien ist. Also den muss ich im Prinzip machen bei einem Verdacht auf Prädiabetes, um sicher zu gehen und dann halt auch die Leute auszusieben, die dann tatsächlich in der Routinediagnostik mit einem Blutzuckerwert dann entgangen wären. Ne? Also sehr wertvoll und wird deswegen halt auch häufig in der Diabetologie durchgeführt. Ja, jetzt habe ich also die Diagnose bestätigt, hat einen Typ-2-Diabetes. Was kann man diesen Patienten jetzt empfehlen, bevor man jetzt mit der medikamentösen Keule losschlägt?
Ja, das ist ja meine tägliche Arbeit und da kann ich jetzt ganz schnell auf den Punkt minimal ausschweifen. Lifestyle, Lifestyle, Lifestyle ist das Motto. Das bedeutet, jeder, der erstens seinen Glukoseumsatz erhöht, insbesondere durch Bewegung, durch mehr Muskelmasse, durch Aktivität, wird dazu beitragen, dass die Insulinsensitivität, also Empfänglichkeit, wieder erhöht wird. Und auf der anderen Seite, das geht immer Hand in Hand, ist natürlich klipp und klar Ernährung hier wirklich das goldene Stichwort. Das heißt Vermeidung von unnötiger Zuckerzufuhr. Und wenn das wieder in eine Balance gebracht wird, mehr Bewegung, mehr Muskeln, weniger Zuckerzufuhr, dann kann sich die ganze Situation auch wieder einpendeln und es wieder ja auch eine komplette Reversibilität geben. Das heißt, ich habe auch Patienten erlebt, die haben dann wirklich den Diabetes mellitus Typ 2 verloren und durften ihn wieder abgeben. Haben sie sich natürlich gefreut. Es sind aber auch andere Faktoren noch wichtig, die zum Lebensstil dazu zählen, nämlich zum Beispiel eben das Thema Stress, Schlaf, Schichtarbeit. Es gibt wirklich viele gute Untersuchungen, die auch zeigen, dass dauerhafter chronischer Stress die Auftretensraten deutlich erhöht, dass Schichtarbeit und Schlafstörungen, Schlafmangel maßgeblich dazu beitragen. Und dann haben wir natürlich auch so Themen wie sozioökonomischer Status, so nennen wir das ja immer ganz gerne. Ne? Also dass Menschen, die eben, ja ich sag mal, einen sozial niedrigen Status haben, auch ein erhöhtes Risiko haben. Den kannst du natürlich nicht an den Kopf werfen. Ja, dann steigen sie doch gesellschaftlich auf. Aber sollte man eben mit auf dem Schirm haben.
Ja, es ist vor allem ernährungsbedingt, ne? Weil man natürlich viel Junkfood isst, ne? Irgendwie viel zuckrige Getränke. Also die Leute, die, was ich bei Lidl dann irgendwie im Einkaufswagen irgendwie so anderthalb Liter Colaflaschen da irgendwie im 12er-Pack irgendwie rausschieben. Das ist halt nicht das, was man machen sollte, Leute. Also stark zuckerhaltige Getränke sind halt Gift. Man spricht doch wirklich von einer Zuckerepidemie, weil Zucker ist ja auch in verdeckter Form in extrem vielen Lebensmitteln drin. Also du kannst ihm kaum entgehen, weil die Nahrungsmittelindustrie, die natürlich auch schlau ist, ihre Produkte irgendwie wohlschmeckend machen. Das kippt Salz und Zucker in rauen Mengen in die meisten Nahrungsmittel. Wir merken das gar nicht, weil wir schon so abgestumpft sind und einfach so viel, ich sag mal, so viel Stoff brauchen quasi, um überhaupt noch was wohlschmeckend zu empfinden, dass sich das bei uns ja so fast als Selbstverständlichkeit etabliert hat mittlerweile.
Leider, ja. Klare Seuche.
So, also wichtig, Lebensstilumstellung, also die Therapiebasis beim Diabetes. Ne? Also man würde im Prinzip so ein bisschen so fast vom Kunstfehler begehen, wenn wir sagen, ja, kein Problem, wir schreiben ein Tablettchen auf, Frau Meier, dann wird es alles besser. Sollte man also erstmal nicht, nur erstmal gucken, den Patienten mit in die Pflicht nehmen. Man ist seines eigenen Körpers Schmied und kann da natürlich irgendwie auch einiges zur Verbesserung beitragen. Man muss aber auch dranbleiben und das fällt manchen Leuten natürlich extrem schwer. Das muss man auch festhalten. So, also Lebensstilumstellung haben wir jetzt geschafft und du hast irgendwie sie davon überzeugt oder ihn davon überzeugt, sich mehr zu bewegen, regelmäßig spazieren zu gehen, ja, vernünftig sich zu ernähren, mehr Salat, weniger McDonald's, ja. Alles clean. Jetzt, was kann man noch medikamentös tun oder was passiert in den meisten Fällen, wenn die Lifestyle-Umstellung halt nicht allein ausreicht?
Ja, also da haben wir, glaube ich, ein riesiges Arsenal an Medikamenten und ganze Pharmazweige kümmern sich um nichts anderes als um effektive orale Antidiabetika. Das ist nämlich so das Erste, was wir machen, dass wir mit Medikamenten beginnen, die man als Tablette, als Kapsel, als Pille einnehmen kann. Oder auch Spritzen, da kommen wir gleich nochmal zu, mit deren Hilfe man eben es schaffen kann, auf diese Kaskade der Insulinresistenz einzuwirken. Da gibt es ganz unterschiedliche Medikamentengruppen. Ich kann ja mal ganz kurz ein paar aufzählen, nur dass das mal, dass die Namen mal gefallen sind. Also die Biguanide sicherlich am prominentesten, nämlich mit dem Hauptvertreter Metformin. Wir haben die SGLT2-Inhibitoren, die diesen Sodium-Glucose Transporter in der Niere blockieren. Wir haben Sulfonylharnstoffe, DPP-4-Inhibitoren, da wird es schon ein bisschen spannender und komplizierter. Alpha-Glucosidase-Hemmer, Glitazone, Glinide. Habe ich auch immer riesige Probleme, wenn die alle auseinanderzuhalten. Fakt ist aber, wir haben eine große Armada an verschiedenen oralen Antidiabetika, die man nutzen kann.
So, dann gibt es ja auch noch neben diesen oralen Antidiabetika noch die sogenannte Abnehmspritze, ne? Also die ja eigentlich auch im Diabetesbereich erstmal aufgetaucht ist, bevor die Leute dachten, naja, ist auch eine ganz gute Idee, ein paar überflüssige Funde zu verlieren. Was macht die denn?
Also genau, also das ist sicherlich ganz spannend und gut, dass du es ansprichst, denn die sind ja in aller Munde, in aller Bäuche, in aller Menschentaschen. Und das sind die sogenannten GLP-1-Agonisten, die Glucagon-like Peptid, ein zentrales Hormon im Zuckerstoffwechsel, gebildet letztendlich in verschiedenen Körperkompartimenten, auch im Darm unter anderem. Und diese Medikamente, die vor allem Glutide heißen, das ist somit der Hauptvertreter, das Semaglutid, die sind in der Lage, eben durch eine dem GLP ähnliche Wirkung ist einerseits zu schaffen, die Insulinsekretion zu steigern, den Appetit aber auch zu drosseln, den Transport im Magen-Darm-Trakt so ein bisschen zu bremsen, beeinflussen auch unser Appetitzentrum im zentralen Nervensystem und die haben eine sehr breite, einerseits blutzuckersenkende Wirkung, aber eben auch eine gewichtsreduzierende Wirkung durch eine verminderte Kalorienaufnahme. Ist wirklich ganz spannend, weil die doch im Moment rauf und runter untersucht werden und tatsächlich in der Praxis ganz gut funktionieren, das muss man sagen.
Also wir haben ein ganzes Arsenal, ne? Wobei jetzt ab einem Spritzen muss ich spritzen, ist also nicht eigentlich ein orales Antibiotikum ist es nicht, ne? Muss man dazu sagen. Ja, also wird halt injiziert, aber ist halt ja mittlerweile auch so ein bisschen so ein Standardarsenal geworden. Ne?
Absolut, ja, ganz genau. Ja.
Gut, dann gibt es ja auch beim Typ-2-Diabetiker irgendwann mal den Punkt, wo er dann insulinpflichtig werden kann. Ne? Also nicht nur Typ-1-Diabetiker sind insulinpflichtig, sondern auch Typ-2-Diabetiker können insulinpflichtig werden. Wieso kommt es dazu?
Ja, sehr gute Frage und genau so ist es. Die Endstrecke, das heißt, wenn die Krankheit wirklich lange vorangeschritten ist, kann eben auch dazu führen, dass die Beta-Zellen ihren Dienst quittieren. Das heißt, irgendwann ist die Produktionsleistung an Insulin einfach erschöpft und es kommt dann zu einem sekundär insulinpflichtigen Diabetes mellitus, der sekundär heißt, weil es anfangs eben noch Insulin gab, irgendwann nicht mehr. Und da ist man dann an dem Punkt, wo man leider Gottes dann auch Insulin dazugeben muss, weil sonst der ganze Zuckerhaushalt komplett aus den Fugen gerät und es dann auch zum absoluten Insulinmangelsyndrom kommen kann.
Also wir haben ja schon eben gesagt, also es kann zu Stoffwechselentgleisungen kommen, das will man natürlich nicht, deswegen macht man diese ganze, ganze Diabetestherapie mit Antidiabetika und oralen Antidiabetika und Insulin. Aber wir haben ja beim Diabetes noch so ein bisschen ein anderes Problem. Ne? Also neben diesen akuten Stoffwechselentgleisungen kann es beim Diabetes auch so zu langfristigen Komplikationen kommen. Ne? Also durch diesen erhöhten Blutzuckerspiegel werden halt auch Körpergewebe ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Und da gibt es eine ganze Menge miese Erkrankungen oder Folgeerkrankungen. Die nennt man beispielsweise Mikroangiopathie und Makroangiopathie. Also echt schon mal unsympathisch klingende Gesellen. Ja, wieso kommt es zu diesen Spätfolgen und warum sind die so behandlungsbedürftig, beziehungsweise warum sind die so bedeutsam?
Ja, also da sind wir bei den ganzen chronischen Veränderungen, die der Diabetes hervorruft. Das ist, nochmal auf den Punkt gebracht, nichts, was kurzfristig in Wochen passiert, sondern wir reden hier von Jahre bis Jahrzehnte langer Schädigung. Und am Ende ist genau Folgendes das Problem: der ständig verfügbare Zucker, der hat natürlich auf viele Zelloberflächen, auf das Immunsystem, auf Nervenzellen, auf Muskelzellen, auf Nierenzellen eben eine schädigende Wirkung. Das heißt, es kommt im wahrsten Sinne des Wortes zu einer Verzuckerung von Zellen. Darauf bauen dann gerne auch eben Entzündungsprozesse, weil sich Eiweiße verändern, die vom Immunsystem wiederum angegriffen werden. Und diese ständige Verzuckerung von Zellen, die macht eben gleichzeitig, und das ist das große Problem, an großen Gefäßen, an kleinen Gefäßen, an Nerven, an Zellen des Auges, des zentralen Nervensystems eben eine massive Schädigung, die voranschleicht und ja, am Ende steht dann wirklich ein chronisches Multiorgan-Insuffizienz-Syndrom im Raum. Das heißt, es kommt zu Niereneinschränkungen, es kommt zu Seheinschränkungen, es kommt zu den von dir genannten Angiopathien, zu Durchblutungsstörungen bis hin zum Herzinfarkt, Schlaganfall, sogar bis hin zur Demenz, die sich dadurch entwickelt. Also wirklich fast kein Organ, was nicht drunter leidet.
Genau, also es ist also wirklich eine tückische Krankheit. Kommt irgendwie am Anfang relativ harmlos daher, ja, aber kann sich immer mehrjähriger Verlaufsdauer auch dazu führen, dass man wirklich an einigen Organsystemen dann Probleme bekommt. Und die haben alle auch klangvolle Namen, also Mikroangiopathie und Makroangiopathie, habe ich euch ja schon gesagt. Aber dann gibt es die diabetische Nephropathie, das, was du als Nierenschädigung bezeichnest. Also die Nierenleistung kann runtergehen. Es kann bis zur Niereninsuffizienz kommen im Extremfall, also bis zum Verlust der Nierenfunktion. Ja. Dann die diabetische Retinopathie, also das ist der Befall des Auges. Ja, hier werden vor allem die Gefäße im Auge halt auch verändert. Es kann zu Netzhautveränderungen kommen, Netzhautblutung, Netzhautablösung, also bis hin zum Sehverlust, auch sehr unangenehm. Und dann eine Sache, ja, von der hört man auch, ja, die offene Beine, ja, also das diabetische Fußsyndrom, ja, also wo sich quasi Druckstellen dann an den Füßen oder im Knöchelbereich entzünden, chronisch, ja, wo man dann chronische Ulzera bekommt, die dann halt auch nicht mehr weggehen. Und da gibt es noch ein paar andere Sachen, also Nephropathie, Neuropathie, Gastroparese und so weiter und so fort. Wollen wir jetzt nicht alle vorbeten, aber es ist eine tückische Erkrankung, man muss da also wirklich dranbleiben und in der Therapie das so gründlich machen, dass sich diese Komplikationen möglichst gar nicht bilden. Und dazu muss man den Blutzuckerspiegel halt auch ganz gut einstellen. Wie ist das jetzt in der Praxis, Moritz? Wir können ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die älteren Patienten, die du da mit Typ-2-Diabetika behandelst, halten die sich denn auch alle irgendwie schön an deine Empfehlungen? Oder ist es so, dass Frau Müller dann am Sonntag irgendwo in der Konditorei dann doch ganz gern mal irgendwie die Schwarzwälder Kirschtorte sich dahinter die Kieferwinkel schiebt?
Ja, also was soll ich sagen, ne? Trotz maximal motivierender Gesprächsführung, die ja bei jedem, der Diabetes behandelt, das oberste Handwerkszeug ist, hat man doch wieder die Patienten, die regelmäßig in den DMP-Programmen erscheinen, Kürzel für Disease Management Programme, also Menschen, die sich alle 3 Monate vorstellen zum Quartal, um ein Fortschreiten der Erkrankung aufzuhalten, die dann sagen, ja, Herr Doktor, die letzten 2 Monate, wir waren auf Kreuzfahrt und unser Kegelclub trifft sich auch so gerne und wir backen doch so gerne. Es ist echt harte Arbeit und ich würde mal so vom Bauchgefühl her sagen, man kriegt bei 20-30% Veränderungen hin. Beim Rest schreitet die Krankheit voran, weil irgendwie doch das Verständnis nicht mehr da ist oder der Durchsetzungswille. Weil natürlich auch, und das ist das große Problem, die Krankheit nicht spürbar ist für viele. Das heißt, es gibt nicht das eine Symptom, was die Leute einschränkt. Und ich sag mal, wenn ein kleiner Zeh amputiert wird, ne, dann denken sich wirklich viele Leute, ja, komm, auf den kleinen Zeh kann ich verzichten. Und das geht dann immer so weiter. Niere, ja, das passt schon. Und ja, irgendwann werden die konfrontiert mit den kompletten Endorganschädigungen. Und das ist dann immer dramatisch, weil dann kosten die nicht nur richtig viel Geld, sondern das Leid wird auch sehr groß. Ne?
Ja, das sind meist dann multimorbide Patienten und das wird dann am Ende unangenehm, Leute. Also es ist immer so, man ist erst ganz toll, irgendwie diese sozusagen körperlichen Gebresten zu leugnen. Aber irgendwann mal kommt einem dann doch die Rechnung auf den Tisch serviert vor und dann hat man ein Problem. Deswegen Blutzucker, keine Sache, mit der man spaßen sollte. Also wirklich eine ernsthafte Erkrankung. Wir haben noch eine Diabetesform, die haben noch geschlabbert. Die sollen wir vielleicht am Ende jetzt doch nochmal abhaken, weil die ist auch recht verbreitet. Das ist sogenannte Gestations- oder Schwangerschaftsdiabetes. Ja, der wird auch noch abgegrenzt, ne, in den Typ 1, Typ 2. Es gibt auch noch Typ 3 Leute, aber da reden wir jetzt nicht drüber. Man unterteilt also sehr viele verschiedene Diabetesformen. Aber wichtig ist halt auch Schwangerschaftsdiabetes. Was passiert dann beim Schwangerschaftsdiabetes?
Genau, beim Schwangerschaftsdiabetes haben wir in der Regel auch eine passagiere, das heißt eine vorübergehende Insulinresistenz, die sich eben einstellt. So die ganz genauen Mechanismen kennen wir da nicht, aber führt eben auch zu erhöhten Blutzuckerspiegeln. Und da ist natürlich die große Gefahr, dass das eben auch das heranwachsende Kind einschränkt und dass eben auch dieses Kind unter erhöhte Zuckerspiegel gerät und kann dann eben auch zu sogenannten perinatalen Komplikationen kommen. Man sieht eben oft sehr große Kinder und es kann eben auch dazu kommen, dass es dann direkt nach der Geburt zu gefährlichen Unterzuckerungszuständen kommt. Ne? Da sind verschiedene Dinge möglich, die passieren können.
Genau, man spricht davon sogar Makrosomie. Also die Kinder sind recht groß, ne? Also zu groß eigentlich für den Entwicklungszeitpunkt.
Richtig, ja.
Das liegt einfach daran, dass sie natürlich auch so ein bisschen gemästet werden. Das klingt jetzt ein bisschen, ich sag mal, lax, aber es ist halt so, die hohe Blutzuckerspiegel führt natürlich dazu auch, dass der Fetus außerordentlich gut mit Zucker versorgt wird und das sorgt für eine rasche Gewichts- und Größenzunahme, denn der Fetus hat natürlich jetzt keinen Diabetes, das heißt, er nimmt erstmal alles, was kriegt und wenn es halt zu viel ist, dann wächst er halt auch mehr und man sieht auch häufig so ein Polyhydramnion, das heißt eine erhöhte Fruchtwassermenge schon, also man hat an der Vorsorgeuntersuchung also schon einige Indikationen, um Schwangerschaftsdiabetes festzustellen. Was macht man jetzt beim Schwangerschaftsdiabetes therapeutisch?
Ja, das Mittel der Wahl ist, dass man natürlich Insulin gibt, weil das eben, was die Nebenwirkungen angeht, doch am besten zu steuern ist. Natürlich gehören auch da Lifestyle-Maßnahmen dazu. Also eine Schwangere, die das hat, darf sich auch sehr, sehr gerne bewegen, selbstverständlich. Erhalt von Muskelmasse ist auch wichtig. Orale Antidiabetika sind eben kontraindiziert. Ne? Das heißt, wir können gar nicht auf diese Gruppe zurückgreifen, weil es da eben fruchtschädigende und einschränkende Wirkung hat. Und mit dem Insulin kann man das schon gut steuern. Und viele Schwangere haben dann eben auch die von dir genannten CGM-Systeme etabliert. Ne? Das heißt Continuous Glucose Monitoring, sodass sie auch nicht abrutschen in eine gefährliche Unterzuckerung. Das heißt, die haben dann oft auf dem Handy, wissen die 10-mal besser Bescheid über den Blutzucker als der Arzt drumherum. Das ist immer ganz witzig.
Ja, und was man abschließend noch sagen sollte, diese Frauen sollten sich dann auch nach der Schwangerschaft, wenn der Diabetes sich wieder zurückbildet, doch regelmäßig screenen lassen, weil das Risiko dann doch an einem Diabetes mellitus später zu erkranken ist bei diesen Frauen doch erhöht. Also regelmäßige Kontrolle der Blutzuckerwerte auch bei diesem Personenkreis ganz wichtig. Ja, ich würde sagen, jetzt können wir mal wieder in die Gummibärchentüte greifen.
Ich werde jetzt mein Magnum weiter essen hier. Das ist nämlich schon fast geschmolzen, Frank.
Ne? Okay, gut. Ne? Und dann anschließend haue ich mir noch eine fette Sahnetorte rein.
Oh, lecker. Ja. Perfekt, super. Wir, und dann noch so, jetzt, so eine Leckmuschel zum nächsten Podcast.
Ja, ein paar Dickmanns auch noch zum Abschluss. Ja. Jetzt haben wir aber genug irgendwie Bandenwerbung gemacht. Ja, wir sind ja schließlich hier.
Machen wir als nächstes Zähne und Karies, würde ich sagen.
Der Süßigkeitenindustrie unterwegs.
Ja.
Tatsächlich um
Lobbyarbeit geleistet.
Die Gesundheit in Deutschland ein bisschen zu verbessern.
Ja.
Boris, danke, dass du mitgemacht hast. Ja,
sehr gerne.
Euch allen Tschüss da draußen. Ciao.
Haut rein. Ciao.